Von diesem Lamm, das wir gerade besungen haben, das steht so in dem Mittelpunkt in der Offenbarung. Und da möchten wir uns auch heute wieder einiges anschauen. Und zwar möchte ich heute nochmals auf Offenbarung 6 eingehen und auch teilweise auf Offenbarung 7. Aber ich möchte mit uns nochmals das sechste Kapitel lesen. Offenbarung Kapitel 6. Hier tritt dieses Lamm in Aktion. Und es ist das einzige Lamm, das würdig ist, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und hier in Kapitel 6, Vers 1 heißt es, ich sah, dass das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als Sieger, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd, ein feuerrotes. Und dem, der darauf saß, wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar, und das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben, den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen. Und es wurde einem jeden von ihnen ein weißes Kleid gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch sollten getötet werden, gleich wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Winde geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte, in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Wer kann bestehen? Heute geht es um die Öffnung der sieben Siegel. Das ist die Überschrift der Predigt, die Öffnung der sieben Siegel. Wir haben jetzt nur von sechs Siegeln gelesen. Das siebte Siegel, das kommt dann, erst in Kapitel 8 wird es dann geöffnet. Wir wollen uns heute vor allen Dingen mit den ersten sechs Siegeln beschäftigen. In der letzten Predigt haben wir uns damit beschäftigt, mit dem Zorne des Lammes und den sieben Siegeln. Und darin hatten wir bereits erkannt, dass Gott unendlich heilig und gerecht ist. Wir hatten auch erkannt, dass es für jeden von uns keine wichtigere Frage gibt hier auf Erden, und das möchte ich auch heute Morgen betonen, ob du dem Herrn Jesus gehörst oder nicht. Es gibt keine wichtigere Frage auf Erden. Es kann auch nichts wichtiger und dringlicher sein für dich, auch heute diese Sache zu klären. Es gibt keine wichtigere Frage, ob du zu ihm gehörst oder nicht. Denn wer noch nicht sein Eigentum ist, über dem wird dieser Zorn Gottes, von dem wir es heute haben, eines Tages ausgegossen werden. Und noch mehr, er wird auch in Ewigkeit nicht bei ihm sein. Das heißt, wenn deine Schuld und deine Strafe nicht am Kreuz wirklich ausgetilgt worden ist, wenn sie dort nicht gesühnt worden ist, dann wirst du in dieses Gericht Gottes kommen. Für die Menschen, welche zu der Zeit noch auf Erden leben, wenn das Zorngericht Gottes hereinbricht, wird es sehr schlimm sein. Es wird wirklich eine Zeit der Trübsal und auch der großen Trübsal sein, nach den ersten 3,5 Jahren. 7 Jahre Trübsal. Und es wird für die Menschen so schlimm sein, dass sie nach dem 6. Siegel zu den felsenen Bergen sprechen, wie wir es auch das letzte Mal schon betont haben, dass sie zu den felsenen Bergen sagen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Frage, kannst du vor ihm bestehen? Wenn dieses Lamm deine Schuld und Sünde hinaufgetragen hat am Kreuz, wenn deine Schuld und Sünde dort mit angenagelt und angeheftet worden ist, dann kannst du aufatmen, dann bist du frei vom Zorne Gottes, frei vom Zorngericht. Der Zorn Gottes ruht nicht mehr auf dir. Ja, du bist erlöst. Und ich habe es letzte Mal betont, da kann man wirklich aufatmen. Atme auf und lebe, wenn du dem Herrn Jesus gehörst. Und ich sage es heute einfach nochmals in dieser Weise. Wenn Jesus dein Retter geworden ist, dein Herr und Retter, dann kannst du wirklich aufatmen. Dann kannst du Luft holen. Dann hat er den Zorn Gottes am Kreuz auf sich genommen. Und das kann auch nur er tun durch das Vergießen seines Blutes. Eine völlige Sühnung erwirken, ja eine völlige Genugtuung vor dem Vater im Himmel. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist buchstäblich Erlösung, wenn wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht haben, was eigentlich Erlösung heißt. Frei zu werden von etwas. Frei werden, erlöst sein. Oftmals haben wir keine Ahnung und keinen Bezug dazu, was es wirklich heißt, erlöst zu sein. Ja, man liest es höchstens mal in der Zeitung, in den Todesanzeigen, wo es dann heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Aber ist es nur für die Todesanzeigen gedacht? Ja, wer ohne den Herrn Jesus stirbt und nur von seinem irdischen Leiden befreit ist, der ist nicht wirklich erlöst. Der ist vielleicht erlöst von dem irdischen Leben, ja. Aber seine Seele, die wird ins Totenreich hinabfahren und dort wird sie zum Gericht am großen weißen Thron wieder hervorgeholt werden und sie wird in ewige Verdammnis kommen. Denken wir nur nicht, dass die Menschen, welche ohne den Herrn Jesus sterben, wirklichen Frieden hätten. Nein, niemals. Das ist ein großer Trugschluss. Und das müssen wir uns beständig vor Augen halten. Das dürfen wir nie vergessen. Sie werden in Ewigkeit keinen Frieden haben und keine Erlösung, keine Ruhe. Sie werden gequält werden, Tag und Nacht im Feuersee. Und es wird genau das sich buchstäblich erfüllen, was in Johannes 3, Vers 36 geschrieben steht. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Geschwister, das müssen wir, diese Tragik, der muss man uns immer mehr bewusst werden. Und auch die Menschen um uns sehen, wo sie überhaupt stehen. Sagen wir das noch den Menschen heute? Muss mich auch selber fragen. Sind wir noch so weit und sehen diese furchtbare Tragik, dass Menschen verloren gehen, die das Evangelium nicht hören, die den Herrn Jesus nicht in ihrem Herzen haben? Sind wir noch bereit, sie zu warnen? Beten wir überhaupt für sie? Hast du schon mal Tränen vergossen für die Verlorenen? Wohl dem, der sich hier jetzt und heute schon darin gewiss sein kann, dass Gott ihn wirklich erlöst hat, und sich an diesem wunderbaren Vers aus Jesaja 43, Vers 1 freuen kann. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Herr hält seinen Finger drauf, wir hatten es letzte Mal auch gehabt, versiegelt. Erlöst von der Schuld, von der Strafe und von der Macht der Sünde. Und wenn wir eins beim Herrn Jesus sein werden, was wird dann sein? Die Gegenwart der Sünde wird weg sein. Da werden wir völlig frei sein, die Sünde wird uns überhaupt nichts mehr antasten können. Die Sünde geht nicht mit bis in den Himmel. Dann ist auch die Gegenwart der Sünde weg. Aber heute sind wir schon erlöst von der Strafe der Sünde, von der Macht der Sünde. Das ist köstlich. Und was wird das für ein Leben sein in Ewigkeit? Wenn uns die Sünde überhaupt nichts mehr anhaben kann, wenn endlich dieser Kampf vorbei ist, keine Versuchungen mehr zu haben, keine Niederlagen mehr zu haben, keine Enttäuschungen mehr zu haben, auch Gott nicht mehr zu betrüben, das wird köstlich sein. Heute wollen wir das nicht. Manchmal gibt es doch mancherlei Dinge. Bevor wir uns nun mit der Öffnung dieser Siegel beschäftigen, wollen wir uns noch kurz fragen, warum lässt Gott überhaupt Gericht zu? Warum dieses Zorngericht? Muss er seinen Zorn unbedingt über die Menschheit ausgießen? Ist das sein höchstes Verlangen? Das fragen sich auch viele Menschen. Warum? Warum Gott? Warum solch eine furchtbare Zeit, von der wir hier in der Bibel lesen? Und warum heute schon diese vielen Dinge in dieser Welt? Warum lässt Gott Gericht zu? Das soll unser erster Punkt sein. Warum lässt Gott Gericht zu? Und ich frage uns, ist es nicht oft gerade diese Kardinalstelle der Menschen, wenn es einen Gott gibt, warum dann? Ja, wir kennen diese Dinge. Und dann fragt man, ist das etwa ein Gott der Liebe, der all diese Dinge zulässt? Zum Beispiel, wenn wir an die vergangenen Tage denken, dieses jüngste Erdbeben, das jetzt geschah auf Neuseeland, in der Stadt Christchurch. Inzwischen wurden über 145 Leichen geborgen. Mein Gott, es gab schon größere Erdbeben, aber das ist schlimm genug. Die Stadt, die wird noch lange mit den Folgen des Erdbebens zu kämpfen haben. In einem Bericht hieß es, dass möglicherweise ein Drittel des Stadtzentrums komplett abgerissen werden muss. Es hat keinen Zweck mehr, das zu sanieren. Und es ist nur ein einziges und ein relativ kleines Erdbeben von vielen, von denen wir in letzter Zeit hören. Wir können es beobachten, dass sich gerade auch die Erdbeben wirklich häufen. Es liegt nicht nur an den Medien, dass wir mehr erfahren von der Welt. Wir sehen sehr, sehr deutlich, dass die Erdbeben immer mehr werden. Die Naturkatastrophen sich häufen. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Orkane und deren gräuliche Verwüstungen, Überschwemmungen, Wald- und Buschbrände und. Es gibt so vieles. Zugleich werden wir mit immer neuen Krankheiten und deren Auswirkungen konfrontiert. Seuchen und Pestilenz, Hungersnöte, Kriegen und Kriegsgeschrei. Wie viel Kriegsgeschrei gibt es in dieser Welt? Revolutionen und Stürzungen von Regierungen. Wie wir es gerade in den arabischen Ländern erkennen, das scheint ja wie Dominosteine sich einander anzureihen. Dominosteine, die fallen, wie die Regierenden dort gestürzt werden. Tunesien, Ägypten und jetzt Libyen. Die warten auch schon drauf, bis endlich Gaddafi weg ist. Die ganze Welt fiebert mit momentan. Weiterhin erleben wir derzeit Auf- und Niedergänge von Wirtschaftslagen, von Finanzmärkten. Wie selten zuvor. Und alles scheint so schnelllebig zu sein. Auch die Entwicklungen der Technik, die immer mehr vorankommen. Aber auch zugleich scheint alles immer unsicherer zu werden. Irgendwo verlieren die Menschen ihre Sicherheit auf dieser Welt. Da muss man gar nicht gläubig sein dazu. Und dann fragen die Menschen, ist das etwa der Gott der Liebe, der das alles zulässt, diese vielen Unsicherheiten in dieser Welt? Und wenn wir in die Siegelgerichte und Posaunengerichte hineinschauen und dann in die Zornesschalen, die sich so aneinanderreihen, dann erkennen wir, dass die Probleme und Katastrophen für die Menschen noch viel schlimmer werden. Das, was wir momentan erleben, das ist nur so, sind nur so kleine Wallungen, so kleine Vorerlebnisse, so Vorwehen. Aber die werden für die Menschen ins Unerträgliche hineingehen. Wenn man dann zum Beispiel das sechste Posaunengericht über die Menschheit, wenn das dann hereinbricht, dann suchen die Menschen den Tod. Und das Interessante ist, sie werden ihn nicht mehr finden. Der Tod wird weg sein. Sie werden begehren zu sterben. Aber nicht mal das können sie noch, weil der Tod von ihnen fliehen wird, Offenbarung 9, Vers 6. Ja, und da sieht man sogar, dass es auch Gnade ist, auch sterben zu können. Aber Gott kann auch den Tod wegnehmen. Und da sind Qualen da, und so wird es auch in Ewigkeit sein. Der Mensch, der kann nicht sterben in der ewigen Verdammnis. Und er würde vielleicht gerne sterben, weg von diesen Qualen. Ich möchte nicht mehr leben, lieber bringe ich mich um. Aber das ist in der Hölle nicht mehr möglich. Da gibt's kein Entfliehen. Da muss der Mensch durch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird furchtbar sein. Das ist ein kleiner Vorgeschmack, Offenbarung 9, Vers 6. Der Tod wird von ihnen fliehen. Das kann Gott auch tun. Wenn Gott den Tod entzieht, dann kann der Mensch nicht einmal sterben. Nicht mal das. Nun, wir fragen uns, warum lässt unser Herr und Gott dies alles zu? Wir können auch weiter fragen, warum lässt er in deinem und meinem Leben so mancherlei Nöte und Schwierigkeiten zu? Dinge, mit denen wir uns rumplagen müssen, wo vielleicht wir manchmal sagen müssen, muss das auch noch sein? Aber wir wissen, für uns als Kinder Gottes sind dies auch Dinge, worin uns Gott die Chance gibt, darin, damit wir geistliches Wachstum erlangen. Dass wir geistlich wachsen, geistlich stark und fest werden, in ihm reifen. Dazu muss Gott mancherlei Dinge in unserem Leben zulassen, dass wir da durchgehen und immer stärker und reifer werden im Glauben. Und immer mehr, und das ist das Ziel, in das Bild Jesu hineingestaltet werden. Das ist Gottes Ziel mit uns, mit dir und mit mir, dass wir immer dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Die Frage, ob wir das zulassen, das ist natürlich eine Sache, inwiefern wir uns ans Kreuz begeben, inwiefern wir uns selbst in den Tod begeben, das heißt unser Fleisch natürlich, unser Fleisch ins Kreuz bringen, selber bereit sind zu sterben, verkehrte Dinge ablegen. Gott gibt uns große Chancen, geistlich zu wachsen. Es können auch Erziehungsprozesse sein, in die er uns hineinnimmt. Das wissen wir, worin uns der Herr manches verdeutlicht, dass wir nach seinem Willen in Heiligung und Gehorsam leben sollen. Doch grundlegend müssen wir darauf zurückkommen. Wenn Gott Dinge zulässt, er wird es immer aus Liebe tun. Wir haben wirklich einen Gott der Liebe. Die Liebe Gottes ist es, die an uns arbeitet und die auch an der Menschheit arbeitet. Und die uns immer mehr an das Herz unseres himmlischen Vaters hinziehen möchte. Oh ja, und ich denke, wir müssen uns ganz zu seinem Herzen bewegen. Das ist seine Absicht. Wir müssen uns immer mehr in seinen Willen hineinbewegen. Ich möchte mal fragen, hast du schon mal überlegt, was unser Herr Jesus aus dir machen könnte? Ganz speziell aus dir. Ich frage in die Runde. Wenn du ihm doch ganz dein Leben geben würdest und wenn du doch ihm ganz gehorchen würdest und wenn du doch seinen Willen suchen würdest für dein Leben, hast du dir schon mal überlegt, was der Herr Jesus aus dir machen könnte, wenn du dich ihm ganz zur Verfügung stellen würdest? Was der aus vielen Menschen machen könnte und was er auch aus dir und mir machen könnte. Hast du schon mal überlegt, wie das in deinem Leben wäre, wenn du seine Sache wirklich zur ersten Sache in deinem Leben machen würdest? Ich bin da tief davon überzeugt, dass du ein viel erfüllteres Leben haben könntest, weil er ist ein Gott, der alle Fülle gibt. Er möchte uns keinen Mangel lassen. Aber ein Leben, das so ist, wie er es denkt und nicht wie wir es denken. Ein Leben, das auch nicht vergeudet ist. Ein Leben, das Gott gebrauchen kann. Doch dazu müssen wir uns, dazu musst du dich in seine Sache hineinbegeben. Seine Sache zur ersten Sache machen. Und dich und deine Wünsche und Ansprüche ans Kreuz bringen. Anders geht es nicht. Einen anderen Weg kann ich euch nicht aufzeigen. Es geht nur der Weg über das Kreuz, über das eigene Sterben. Und dann kann Gott etwas aus dir machen. Wenn du nicht Gott und seinen Willen zur obersten Priorität machst, dann wirst du beständig unzufrieden und enttäuscht sein. Denn dein Fleisch wird immer geistlichen Entschlüssen und geistlichen Wegen im Weg stehen. Dein Fleisch wird damit immer unzufrieden sein. Geist und Fleisch, die streiten wiedereinander. Und ich denke, das müssen wir ganz, ganz scharf im Blick haben. Denn wenn du nämlich was Geistliches tun willst, dann kommt dein Fleisch und sagt, nö, machen wir doch nicht. Und dann muss eben der Geist, das geistliche Leben siegen und sagen, gehorsam, sei es wie es wolle, ich mache das, was der Herr sagt. Nun nochmals die Frage, warum lässt Gott all die Nöte in dieser Welt und all die Gerichte in der Trübsalzeit zu? Und ich sage es nochmal, grundlegend sehen wir, dass es tatsächlich aus Liebe zu den Menschen geschieht. Es ist Gottes Liebe für die Menschen. Denn Gott will den Menschen nicht einfach ins Verderben laufen lassen. Er will den Menschen für sich gewinnen. Er will die Menschen an sein Herz ziehen. Und er will die Menschen auch noch in diesen Gerichtszeiten, in den Siegelgerichten zur Umkehr bewegen. Und wir fragen uns, hat Gott überhaupt damit Erfolg oder wie ist das? Ja, wir können ja mal in unser eigenes Leben schauen. Vielleicht kannst du oder auch ich kann es gerade in Krisen und Nöte zurückblicken in unserem Leben, die einen am meisten zu ihm hingezogen haben. Und wenn er das nicht in unserem Leben getan hätte, dann wären wir nicht so nahe mit ihm gegangen. Oder wir wären gar nicht zu ihm durchgebrochen, wären gar nicht zum lebendigen Glauben gekommen. Oh ja, und ich denke, das kann jeder von uns bestätigen, dass das so ist, dass Gott mancherlei Nöte und Krisen gebraucht, damit wir nah bei ihm bleiben. Und wie sagt der Liederdichter? Näher noch näher, fest an dein Herz, ziehe mich Jesu durch Freude und Schmerz. Näher noch näher, nichts habe ich hier, nichts, was als Opfer hertauget vor dir. Näher noch näher, ganz in den Tod, gebe ich willig mein Heiland und Gott, was deinen Segen hemmte in mir, weltliche Freuden und irdische Zier. Es hält uns so vieles ab, was uns nicht zu ihm näher hinbringt. In Offenbarung 7, da sehen wir dann, dass der Herr tatsächlich mit diesen Siegelgerichten auch Erfolge zu verzeichnen hat. Das sind einmal diese 144.000, die noch aus dem Volke Israel herausgerettet werden. Und dann aber auch eine riesengroße Zahl von Menschen, die niemand zählen konnte, heißt es da, sehen wir, dass die an Gott festhalten. Und dass Gott sie erreicht hat durch diese Gerichtszeiten. Hier kehren tatsächlich noch Menschen zu Gott um und lassen sich durch das Blut Jesu aus dem Gericht Gottes retten. Das ist sehr köstlich. Und genau dieses Ziel in all den Gerichten Gottes verfolgt Gott, dass der Mensch ihn erkennt und zu ihm umkehrt, dass er lebe. Wir müssen bedenken, Gott hat doch zu allen Zeiten eigentlich einen Weg geschaffen, wie der Mensch durch das Gericht hindurch gerettet werden kann. Denkt man nur mal an die größte Sache, an die Sündflut. Auch da hat Gott einen Weg geschaffen. 8 Menschen kamen in der Arche durch die Sündflut hindurch, hatten keinen Schaden erlitten. Gott schafft einen Weg. Oder denken wir, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Alle hat das Gericht getroffen, aber die, welche das Blut des Lammes an ihren Türen hatten, die wurden gerettet, die wurden erlöst. Die waren frei von der Herrschaft Ägyptens. Gott schafft einen Weg. Und denken wir auch heute an unsere heutige Zeit, es ist noch Zeit der Gnade. Heute möchte doch Gott auch alle Menschen dazu bewegen, dass sie Buße tun, dass sie umkehren, dass sie das Geschenk des ewigen Lebens annehmen. ist genau das, was der Herr auch zu seinem Volk Israel gesagt hat. Jesaja 30, Vers 15. Denn allzu spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein und Vertrauen liegt eure Stärke. Das ist auch ein Vers, den können wir für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stillsein und Vertrauen liegt eure Stärke. Jesaja 30, Vers 15. Wenn wir doch nur solche Dinge beherzigen würden. Wir halten fest, Gott übt Gericht, weil er ein Gericht der Liebe, ein Gott der Liebe ist. Gott übt Gericht, weil er ein Gott der Liebe ist. Zugleich geht es um seine Heiligkeit natürlich. Es geht um seine Gerechtigkeit. Er kann die Sünde gar nicht stehen lassen. Also der erste Punkt war, warum lässt Gott Gerichte zu? Und der zweite Punkt, die Öffnung der ersten sechs Siegel. Darauf möchten wir jetzt eingehen. Wir können da nicht so ganz spezifisch auf jedes Siegel eingehen, aber uns einfach mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und vielleicht gelingt es uns auch heute in dieser Predigt, einfach mal so einen kleinen Überblick zu bekommen, was sich da alles abspielt. Wir wissen, dass der Herr Jesus, oder hier das Lamm, das aus dem Throne Gottes hervorgeht, das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron ist, nahm. Und in Vers 1, Kapitel 6, Vers 1 lesen wir, und ich sah, dass das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Johannes durfte jetzt schauen, was geschieht jetzt. Das Lamm fängt an, die Siegel zu öffnen. Und damit beginnt die Zeit der siebenjährigen Trübsal auf Erden. Das Gericht Gottes nimmt ab jetzt seinen Lauf. Und es wird ein Ausnahmezustand auf Erden sein, wie es zuvor noch nie da war und nicht wieder sein wird. Matthäus 24, Vers 21. Wir haben es in der Lesung gehört. Denn alsdann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Es wird eine schlimme Zeit sein. Beim ersten Siegel, da würden wir noch gar nicht dran denken, das sieht alles noch so harmlos aus. Wenn wir hier in Vers 2 reinschauen, was sieht Johannes? Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als Sieger, um zu siegen. Johannes sieht ein weißes Pferd und einen, der darauf saß, mit einem Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, um zu siegen. Ja, wenn man so zunächst oberflächlich hinschaut, könnte man meinen, das ist sicherlich der Herr Jesus, der hier mit einem weißen Pferd auszieht. In Offenbarung 19 zum Beispiel wird er uns auch gezeigt. Offenbarung 19, Vers 11, das können wir mal zusammen aufschlagen. Offenbarung 19, Vers 11. Hier heißt es, auch wird der Herr Jesus mit einem weißen Pferd benannt. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß der Treue und Wahrhaftige, und mit Gerechtigkeit richtet und streitet er. Ja, der Herr Jesus, der ist wirklich der Treue und Wahrhaftige. Aber wir müssen bedenken, er muss nicht zuerst ausziehen, um zu siegen. In Wahrheit hat er schon längst gesiegt. Sein Sieg ist am Kreuz voll besiegelt. Er ist heute schon der wahrhaftige Sieger und der König aller König, der Herr aller Herren. Jedoch ist auch einer da, der dem Herrn Jesus die Macht rauben will und sich sogar auf Erden für Gott erklären wird. Und wir wissen, dass das der Antichrist sein wird. Und er wird die ganze Menschheit verführen. Der Herr Jesus sagt auch in Matthäus 24, seht zu, dass euch niemand verführe. Oh, der Antichrist ist ein großer Verführer. Und wir müssen mal uns überlegen, was er für eine Charisma hat, dass er so viel in dieser Welt bewegen kann, dass die ganze Welt auf ihn hören wird. Er wird ein Mann sein, der alle Sicherheiten zu bieten hat. Und der tatsächlich in der Lage ist, weitgehend Frieden zu schaffen auf der ganzen Erde. Er geht aus, um zu siegen. Und es wird ihm auch ein ganzes Stück weit gelingen. Und er wird einen Frieden aufbauen. Aber es wird ein Scheinfrieden sein. Er wird eine Scheinsicherheit auf Erden aufrichten. Und bereits heute schon kann man sehen, das ist eigentlich das ganze antichristliche System am Laufen. Das gab es schon in den 80er Jahren, ist das in Bewegung gekommen, diese Friedensmärsche. Überall wurden Friedensmärsche aufgefahren und seither wurden viele, viele Abrüstungsverträge geschlossen. Vieles ist gelungen, viele Waffen wurden weggenommen, zu Schrott gemacht. Im Prinzip ist es ja eine schöne Sache, wenn Waffen verschrottet werden, wenn aus Schwertern Pflugscharen gemacht werden. Aber kann das wirklich der Mensch von sich aus vollbringen auf der Erde? Wirklich Frieden herstellen? Was muss denn geschehen, damit echter Friede auf der Erde hergestellt werden kann? Ja, das kann nur einer tun. Das kann wirklich nur der König des Friedens, ja der Friedefürst tun, wenn er auf dieser Erde sein wird. Es wird erst Frieden auf der Erde geben, wenn der Herr Jesus hier auf Erden mit den Seinen herrschen wird. Und wie wird das tausendjährige Königsreich genannt, das der Jesus antreten wird? Es ist das tausendjährige Friedensreich. 1000 Jahre Frieden auf Erden kann man gar nicht fassen. Und wir sehen bei dem Antichristen, der hier ausgeht, um zu siegen, er ist ein Scheinfriedensbringer, aber ist kein echter Friedensbringer, sondern er ist nur ein Nachäffer des Herrn Jesus, aber ist auch kein echter Sieger. Denn, wie es hier in Vers 2 heißt, er zog aus als der Sieger, um zu siegen. Er spielt also nur einen Sieger, aber ist in Wahrheit kein Sieger. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sagt uns, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit auf Erden, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Ja, da wird die Menschheit stolz. Jetzt ist endlich Friede da, jetzt ist Sicherheit. Und doch sagt Gott, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Also dieses erste Siegel, kommen wir zum zweiten Siegel. Verse 3 und 4. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Wieder durfte Johannes sehen. Und es zog ein anderes Pferd aus, ein feuerrotes. Und dem, der darauf saß, wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Und da sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Also dieses Siegel, das beweist schon, dass dieser Friede, der vorher hergestellt wird, nicht echt ist. Der Friede, der wird restlos zerstört werden. Es wurde ihm Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Dieses zweite Siegel nimmt den Frieden von der Erde und es bringt ein furchtbares weltweites Dahinschlachten. Das zeigt uns, wie sehr der Mensch auf Gottes Frieden angewiesen ist. Wenn Gott seine Hand abzieht, wenn er den Frieden nicht auf der Erde gewährleistet, dann bleibt nur Chaos und ein regelrechtes Dahinschlachten übrig. Denken wir doch momentan nur an die Szene, die wir gerade in Libyen beobachten können, wo die eigenen Soldaten, die eigene Armee auf das Volk losgelassen wird, das Volk einfach niedergeschossen wird, um den Aufstand kaputt zu schlagen oder niederzuschlagen. Das ist vielleicht ein kleines Bild für das, was hier im Anschluss geschehen wird an das erste Siegel, ein sinnloses Dahinschlachten. Also der Friede wird von der Erde wieder genommen. Und wenn wir in das dritte Siegel hineinschauen, in Vers 5, als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und das Öl und den Wein schädige nicht. Jetzt sehen wir wieder ein Pferd, das dritte Pferd. Wir haben es hier mit vier Pferden zu tun. Hier ist das dritte Pferd, diesmal ein schwarzes Pferd. Und der, welcher darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Eigentlich schon ein bisschen ein schauderhaftes Bild, wenn man sich das so vorstellt. Doch was erkennen wir darin? Es wird gemessen, und zwar Lebensmittel. Es wird Lebensmittelknappheit sein. Es hat Teuerung zur Folge. Manchmal denken wir heute schon, wenn man so die Prognosen hört, dass man irgendwann die Weltbevölkerung ganz schwierig noch ernähren kann, dass auch in Zukunft zu wenig Getreide da sein wird, da könnte man schon fast meinen, das geht schon alles in die Richtung. Aber wenn erst diese Siegelgerichte hereinbrechen, dann wird es wirklich ganz, ganz schwierig sein. Dann werden die Lebensmittel in Rationen eingeteilt. Mangel und Hungersnot, das ist das Bild für diesen Reiter. Ein Maß Weizen. Wohl ist es mit einem Kilo zu vergleichen. Und ein Denar, das könnte vielleicht ein Tageslohn sein, wenn wir das hören, was der Herr Jesus in diesem Gleichnis weitergibt, von den Arbeitern im Weinberg, wo er um einen Denar für den Tag übereingekommen war, derjenige, der die Arbeit ausgegeben hat. Könnte sein, ein Denar, dass ein Denar ein Tageslohn ist und so viel dann ein Kilo Weizen kosten wird. Es könnte also durchaus sein, dass man in der Zeit, wenn dieses Siegel geöffnet wird, einen Tag lang arbeiten muss, um vielleicht ein Kilo Weizen oder Gerste zu kaufen. Oder eben zwei Maß Gerste, wie sie heißt. Vielleicht arbeitet man heute in Deutschland, um ein Kilo Weizen zu verdienen. Wie lange arbeitet man heute in Deutschland, um ein Kilo Weizen oder Gerste zu kaufen? Ich denke, das ist eigentlich im Verhältnis zu unseren Arbeitslöhnen ein Klacks. Das ist ein Bruchteil eines Stundenlohns, wo man das verdienen kann heute. Wenn man vielleicht auch vielfach am Jammern ist, aber die Lebensmittel sind heute wirklich nicht übertrieben teuer in unserem Land. Und das wird zu der Zeit viel, viel schlimmer sein. Kommen wir zum vierten Siegel. Das vierte Siegel, Vers 7 und 8. Als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und jetzt sehen wir wieder ein Pferd, Vers 8. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Dieser Einblick bringt uns wohl noch mehr ins Schaudern. Noch mehr als das vorige von demjenigen, der die Waage in seiner Hand hält. Zuerst ein weißes Pferd, dann ein feuerrotes Pferd, dann ein schwarzes Pferd und jetzt sehen wir ein fahles Pferd. Ein fahles Pferd. Fahl, das erinnert uns sicherlich an Bleichheit, ein bleiches, vielleicht ein dürres Pferd, ein ausgezehrtes, ausgemergeltes, mageres Pferd. Und aus diesem fahlen Pferd, da sitzt der Tod. Und wenn wir an den Tod denken, dann kommen wir automatisch in den Bezug zu Blassheit und Fahlheit, in Bezug auf Erstarrung, wenn wir an Leichen denken. Der Tod. Und hier wird dem Tod ganz besondere Macht verliehen, im vierten Gericht. Und dieses vierte Gericht ist hier das folgenschwerste Gericht von diesen Gerichten, die wir bisher angeschaut haben. Und wir fragen uns, der Tod, wie kam er überhaupt in diese Welt? Wir wissen es aus der Bibel. Er kam doch durch die Sünde in die Welt. Vorher gab es den Tod nicht. Der Mensch hatte ewiges Leben. Aber erst wo der Mensch von dem Baum gegessen hat, von der Frucht des Baumes, da hat der Herr gesagt, von welchem Tage ihr davon esset, müsstet ihr unbedingt sterben. Der Tod kam in die Welt. Sie mussten nicht sofort sterben, aber ihr Leben war begrenzt. Und Adam und Eva, sie sind gestorben. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Wenn die Sünde nicht gewesen wäre, dann hätten wir auch heute nichts mit dem Tod zu schaffen. Dann wäre der Tod auch nicht in die Welt gekommen. Doch infolge der Sünde der Menschen hat der Tod nun ganz besonderen Zugang zu den Menschen. Und gerade hier bei der Öffnung des vierten Siegels ganz besondere Macht über die Menschen, sie zu töten. Und er darf es tun. Hier wird es aufgezählt. Mit einem Schwert, mit Hunger oder mit Pestilenz, mit Seuchen oder auch durch die wilden Tiere. Ja, und wenn der Friedefürst nicht die Herrschaft hat auf Erden, wenn Gott nicht die Herrschaft hat, dann regiert der Durcheinanderbringer. Wenn der Fürst des Lebens nicht regieren darf, dann regiert die Macht des Todes. Und hier ganz besonders. Über den vierten Teil der Erde wurde dem Tod die Macht gegeben, zu töten. Das heißt, rund 25% der Weltbevölkerung werden dadurch sterben. Eine schlimme Sache in diesem vierten Siegel. Kommen wir zum fünften Siegel. Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Bei der Öffnung des fünften Siegels, da bekommen wir einen ganz anderen Einblick. Vielleicht sogar ein gewisses Geheimnis. In den vorherigen Siegeln, da haben wir jeweils ein Pferd und einen Reiter gesehen. Oder einen, der darauf saß. Hier sehen wir kein Pferd und keinen Reiter. Im fünften Siegel, da sehen wir etwas ganz anderes. Da bekommen wir einen Blick unter einen Altar. Interessant, dass hier uns das Wort Gottes sagt, dass wir hier nicht ins Totenreich hineinschauen. Vom Totenreich ist hier nicht die Rede. Sondern es ist eine Stätte, wo die Seelen derer sind, die bereits in dieser Zeit der Trübsal hingeschlachtet worden sind. Vielleicht gerade in den vorherigen Siegelgerichten, vom zweiten Siegelgericht an bis zum vierten. Das heißt, sie sind als Märtyrer gestorben. Und warum sind sie als Märtyrer gestorben? Es heißt hier in Vers 9, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Es sind also Menschen, die erkannt haben, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und die das Wort Gottes auch in der Trübsalzeit noch bezeugt haben. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Wenn das Leute von der Gemeinde gewesen wären, wir müssen immer sehen, Heilskörper Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Es ist extra und die Gemeinde wird zu der Zeit nicht mehr auf der Erde sein. Die Leute, die werden auch nicht zur Gemeinde gehören. Das sind andere Leute. Die werden zwar auch noch herausgerettet und sie sterben als Märtyrer, aber sie werden nicht der Gemeinde hinzugefügt. Denn die Gemeinde wird hinweggenommen werden, wenn die Entrückung da ist und die ist vor der Trübsalzeit. Und wenn die Zahl der Heiden oder die Vollzahl der Gemeinde da ist, und da wird keiner mehr hinzugefügt werden, darf man nicht vermischen. Wir werden nicht diejenigen sein, das wird nicht die Gemeinde sein, die hier unter dem Altar ist. Wir werden zu der Zeit schon beim Herrn sein, der Herr wird schon das Preisgericht über uns gehalten haben und es wird dann bald die Vermählung sein, und die Gemeinde kommt mit dem Herrn zurück auf die Erde, um mit ihm zu herrschen. Aber diese Menschen hier, diese Seelen unter dem Altar, sie hatten erkannt, dass Jesus auch tatsächlich für sie ins Kreuz gegangen ist und sein kostbares Blut auch für sie vergossen hatte. Und nun hatten sie festgehalten im Wort Gottes und sich nicht von dem antichristlichen System vereinnahmen lassen. Da wird es auch noch Menschen geben in der Trübsalzeit. Doch für dieses Zeugnis mussten sie ihr Leben lassen, dafür mussten sie sterben. Es wurde ihnen das Leben genommen, doch ihre Seele ist beim Herrn. Und was tun diese Seelen? Vers 10 und 11. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und es wurde einem jeden von ihnen ein weißes Kleid gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch sollten getötet werden, gleich wie sie. Also es sollten noch mehr getötet werden, es sollten noch mehr diesen Märtyrertod sterben. Und sie wurden gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Weißes Kleid steht für Reinigung und Gerechtigkeit durch das Blut des Lammes. Doch sie müssen noch warten, weil noch mehr hinzukommen sollten und auch als Märtyrer sterben sollten, gleich wie sie. Und bedenken wir, die Ermordung von Gläubigen ist ein Symptom in einer verkommenen Zivilisation. Das ist auch die Ursache für ein noch größeres Chaos. Da wird ja noch mehr auf die Erde hereinbrechen. Wenn das Licht und das Salz von der Erde ausgelöscht wird, dann muss dieses System in sich zusammenbrechen. Und vielleicht sehen wir das ein Stück weit im sechsten Siegel, Verse 12 bis 14. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Winde geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt. Gewaltige Naturkatastrophen. So gewaltige Naturkatastrophen, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Vielleicht hatten die Menschen auf Erden die bisherigen Dinge alle noch irgendwo so angeschaut, als ob das einfach so Schicksal wäre, haben nicht Gott dahinter gesehen. Ja, schlimme Dinge gab es schon immer, jetzt sind sie halt ein bisschen schlimmer wie vorher. Es gibt ja viele so schöne Ausreden. Aber was nun geschieht, das lässt auch den Menschen jetzt keinen Zweifel mehr. Es lässt keinen Zweifel mehr dafür offen, dass es hier um Gottes Wirken und um sein Eingreifen geht. Denn sie haben plötzlich solch eine riesige Furcht vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm. Vielleicht konnten sie auch schon ein Stück weit was von ihm erkennen, wenn der Himmel zusammengerollt wird wie ein Buch. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, wer kann bestehen? Sechs Dinge sehen wir hier bei der Öffnung des sechsten Siegels. Sechs Dinge mit enormen Ausmaßen über die ganze Erde. Als erstes wird uns hier beschrieben: Und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Ein großes Erdbeben, das muss unbegreiflich groß sein. Und dann etwas, was man sonst auch noch nie gesehen hat auf der Erde, dass die Sonne auf einmal schwarz wird. Die Sonne wird schwarz, der Finsternis. Die Sonne wird schwarz wie ein härener Sack. Und nicht mal der Mond wird noch richtig scheinen. Auch der wird mit Blut. Der Mond wird wie Blut. Also auch der scheint nur noch ganz begrenzt. Und die Sterne des Himmels, sie fallen auf die Erde. Vielleicht nicht alle, das steht hier nicht, aber sicherlich wird es eine Katastrophe sein. Als fünftes, der Himmel wird zusammengerollt wie ein Buch. Wie sowas möglich ist, können wir uns nicht vorstellen. Aber vielleicht die ganze Atmosphäre nicht mehr diejenige ist, die es bisher war. Und alle Berge und Inseln werden von ihrer Stelle gerückt. Es wird ein Wackeln und Wanken sein, das furchtbar ist. Und was ist dann noch für ein Leben von Menschen, wenn die ganze Erde ins Wanken gerät, wenn die Sonne verfinstert ist, wenn der Mond auch seinen hellen Schein nicht mehr gibt, wenn die Sterne vom Himmel fallen, wenn sich der Himmel zusammenrollt Wenn die Berge und Inseln von ihrer Stelle gerückt werden, da ist es vorbei mit aller Romantik in diesem Leben. Da ist alle Harmonie weggefegt. Es gibt auch viele Bibelausleger, die meinen, diese Dinge, die wären nur symbolisch zu verstehen. Ja, das sind da Regierungen und Gewalten und die Sterne, das sind Herrscher, die Gott wegnimmt und dass es da eine Anarchie geben wird. Ich denke nicht, dass wir das symbolisieren sollten. Ich denke, wir dürfen das buchstäblich nehmen, wie es hier geschrieben steht. Es mag sein, dass auch viele Könige und Regierungen gestürzt werden, aber wir wissen ja ohnehin, dass der Antichrist am Wirken sein wird. Ich denke, wir sollten diese Dinge einfach so nehmen, wie sie geschrieben stehen. Und unser Herr und Gott, der weiß ja ganz genau, wie viel er auf die Menschen, was er den Menschen zumuten kann und wo dann die Grenze ist, wo er eigentlich nicht mehr überlebensfähig ist. Aber es wird sehr nah an die Grenze gehen. Aber Gott wird noch den Lebensraum für die Menschen dennoch erhalten. Aber es werden schreckliche Ereignisse sein, die man wirklich niemandem wünscht. Wir fragen uns, wenn heute ein Erdbeben ist oder irgendwelche Unfälle oder Überschwemmungen, ja, das sind gleich die Hilfskräfte am Werk. Das ist auch schön, wenn man auch humanistische Hilfe leisten kann. Rotes Kreuz, technisches Hilfswerk, Feuerwehr oder die Armeen, die zur Verfügung stehen, humanitäre Hilfsdienste. Aber diese Hilfsdienste, die werden bei der Öffnung des sechsten Siegels nicht mehr hinterherkommen. Das wird nur noch Katastrophe sein. Das wird gar nicht mehr in der Weise alles hergestellt werden können. Und da gibt es nur noch einen, der helfen kann. Und das ist Gott allein. Die Menschen hätten es doch vorher wissen müssen. Es waren ja so, sind ja so viele Kirchen auch in Deutschland, in Europa, aber auf der ganzen Welt auch. Und wo dann auch gebetet wird, selbst das Vaterunser ist so viele Menschen bekannt. Dein Reich komme, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel als auf Erden. Wenn sie das vorhin erkannt hätten und dafür gebetet hätten und es wirklich von Herzen wahrgenommen hätten, erlöse uns von dem Bösen und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, das ist ja eine richtige Beugung, wenn man das von Herzen sagen kann. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Schade, wenn die Menschen nicht darauf eingehen. Doch wir wissen, dass Gott das alles aus seiner Liebe heraus zulässt. Wir haben einen wunderbaren Herrn und Gott, der noch bis ans Ende wirklich alles in Bewegung setzt, auch diese extremen Dinge, dass die Menschen umkehren von ihren bösen Wegen. Und wir sehen, so Gott will, nächsten Sonntag in Kapitel 7, dass tatsächlich viele noch umkehren und Gott sie vor dem Gericht bewahrt. Doch dies wollen wir in der nächsten Predigt betrachten. Ich denke, für uns ist es unbeschreiblich wichtig, dass wir hier jetzt und heute diese Dinge wahrnehmen, auch die auf diese Welt hereinbrechen, und dass wir unser eigenes Leben vor dem Herrn mehr und mehr in Ordnung bringen und ihm völlig ergeben sind. Dass wir uns heute für ihn verwenden, solange wir noch die Chance und die Möglichkeit dazu haben, das ist auch Gottes Geschenk an uns. Denn wir sehen, die Zeit, die geht sehr schnell, die Uhr, die tickt. Und wir wissen nicht, ob wir noch viel Zeit haben. Bald wird die Zeit abgelaufen sein. Und wir rufen schon heute aus: Maranatha, komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, du siehst unsere kleine Schar auch hier. Du siehst da jeden Einzelnen von uns. Ja, du weißt, wie wir auch oftmals verzagt sind. Und du, Herr Jesus, sagst, in der Welt, da habt ihr Angst oder habt ihr Trübsal. Du weißt, Herr, dass jeder von uns auch in verschiedene Kämpfe hineingestellt ist. Aber du, Herr, bist derjenige, der uns bei unserem Namen gerufen hat. Wer an dich glaubt, ist dein Kind. Und du sagst, du bist mein, ich habe dich erlöst. Und wir möchten dir dafür danken. Hilf uns, Herr, dass wir immer mehr erkennen und begreifen dürfen, was es heißt, erlöst zu sein. Und von was du uns herausgerettet hast. Welches Vorrecht wir als Kinder Gottes genießen. Und wenn wir auf diese Dinge schauen, hilf uns, dass wir auch darin auch vieles in dieser Welt auch in Kauf nehmen, dass du zulässt, wo wir auch benachteiligt werden um deines Namens willen. Oder wenn wir deinen Namen bekennen vor den Menschen, dass wir verlacht werden. Herr, schenkt uns Gnade, dass uns das überhaupt nichts ausmacht, dass wir Freude daran haben, jetzt noch für dich und für dein Evangelium einzustehen, solange du noch die Möglichkeit gibst. Hilf jedem Einzelnen von uns, mit dir zu wachsen und mit dir zu gehen. Danken dir, Herr, für deine Hilfe und für deine Gnade, für deine Geduld, die du mit uns hast. Wir preisen dich. Amen.